der Baustein-Podcast. Willkommen in Hanschusheim.
Herzlich willkommen zum Baustellen-Podcast des Hanschusheimer Handwerker- und Gewerbevereins, der Sie in der Zeit bis zum Ende der Baustelle in der Dossenheimer Landstraße begleiten wird. Wir sitzen hier hoch über der Baustelle in den Räumlichkeiten der Firma Niebel. Wir, das bin ich, Johannes Laule.
Sophie Niebel.
Und heute unser Gast.
Karin Biedert.
Hallo Karin, schön, dass du da bist. Karin, was machst du in Hanschusheim?
Tja, was mache ich in Hanschusheim? Ich arbeite in Hanschusheim. Ich lebe hier nicht, aber ich arbeite hier und zwar im Krankenhaus Salem.
Bevor du sagst, was du arbeitest, genau im Krankenhaus Salem, da gibt's ja sehr, sehr viele Jobs im Krankenhaus Salem, muss ich heute ankündigen, dass wir heute die Rollen so ein bisschen tauschen. Normalerweise fange ich immer so ein bisschen an, den Podcast zu moderieren. Der Baustellenteil gehört dann entweder Carmen oder Sophie. Heute aus gegebenem Anlass werden wir die Rollen ein bisschen tauschen, denn was machst du genau im Salem?
Ich arbeite im Salem als Hebamme.
Das ist natürlich voll mein Thema im Moment. Ich habe nicht mehr lange, bis der Kleine schlüpft. Deswegen haben wir gedacht, wir drehen das heute mal um. Und ich stelle dir die Fragen, die mich natürlich brennend interessieren, mit denen ich mich sehr lange beschäftigt habe, auch in den letzten Monaten. Und ich bin mir sicher, viele beschäftigen sich da auch mit. Du bist Hebamme. Was genau macht eine Hebamme eigentlich?
Naja, eine Hebamme... Als Hebamme habe ich ein sehr, sehr breites Tätigkeitsfeld. Eigentlich geht man oder denkt man, glaubt man, eine Hebamme hilft Frauen nur, in Anführungsstrichen, beim Kinderkriegen. Aber so ist es nicht. Der Tätigkeitsbereich einer Hebamme erstreckt sich vom Anfang der Schwangerschaft, in der schwangeren Vorsorge, in der Begleitung der Schwangeren, macht sie in dieser Zeit, in dieser Begleitung natürlich unter Umständen auch Kurse. Sie bereitet also auch die Frauen auf die Geburt vor. Inzwischen sind es auch nicht mehr nur die Frauen, sondern die Paare, die auf die Geburt vorbereitet werden, also genauso die werdenden Männer. Da gibt es viele verschiedene Kursmöglichkeiten. Man kann einfach eine reine Geburtsvorbereitungskurs machen, man kann einen Säuglingspflegekurs machen, man kann Stillvorbereitungskurs machen, kann also wirklich, man hat ein breites Spektrum an Möglichkeiten, sich auf die Geburt vorzubereiten, und das macht man normalerweise bei der Hebamme. Dann arbeitet die Hebamme eben im Kreissaal, da begleitet sie die Frauen, in dem Fall wirklich nur die Frauen. Natürlich sind die Väter dabei, aber die Frauen werden eben unter der Geburt begleitet von der Hebamme. Und nach der Geburt geht es dann wieder weiter mit der Begleitung zu Hause. Das heißt, die Hebamme macht dann die Hausbesuche, begleitet die Frauen dann eben auch, bis die Kinder unter Umständen 8 oder 9 Monate sind. Die intensivere Begleitung, die geht eigentlich nur so bis zur 6. Woche. Da kommen die Hebammen mehr oder weniger im 2- bis 3-Tages-Rhythmus, gucken nach Kind, gucken nach Mutter, helfen auch wirklich bei den ersten Fragen und kleinen Schwierigkeiten und Wehwehchen. Also das heißt, es ist wirklich ein sehr, sehr langer Zeitraum, den die Hebamme eigentlich in diesem Bereich
ist. Aber es ist ein sehr wichtiger Job so als Hebamme. Also ich glaube, ich wäre jetzt total aufgeschmissen gewesen, wenn ich nicht von Anfang an irgendjemanden an meiner Seite gehabt hätte, der mir meine Fragen beantwortet. Ja. Aber allein um eine Hebamme zu finden, also ich persönlich hatte hier in Heidelberg super viele Schwierigkeiten. Warum ist es denn so schwierig, manchmal eine Hebamme zu finden?
Ja, das ist eigentlich erst so in den letzten 10 Jahren so ein Problem geworden. Wie ihr vielleicht gehört habt, gab es da ja auch mal wirklich sehr großen Protest von Seiten der Hebammen, weil Hebammen im Grunde genommen sehr schlecht bezahlt waren und auch nach wie vor sind. Und dann kam auch noch eine sehr hohe Haftpflichtsumme, die die Hebammen bezahlen mussten. Und viele Hebammen sind entweder aus dem Beruf ausgestiegen oder haben sich schon gar nicht mehr für diesen Beruf, dieses Berufsfeld entschieden. Die Bedingungen sind inzwischen ein bisschen besser. Die Hebammen machen jetzt keine Ausbildung mehr, wie das noch vor bis zu 3 Jahren war, sondern Hebammen studieren jetzt. Also das ist jetzt ein Hochschulstudium. Das heißt, dadurch erhofft man sich oder wird auch so sein, dass dann die Bezahlung auch einfach ein bisschen besser ist, dass man da tatsächlich anders eingegruppiert werden kann. Aber du hast schon gesagt, du hast sehr, sehr große Probleme gehabt, eine Hebamme zu finden. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das ein bisschen entspannter wieder ist. Aber nachdem du mir da erzählt hast, wie lange und wie viel du gesucht hast, scheint es immer noch ein großes Problem zu sein. Ja. Gerade hier in Heidelberg wundert mich, weil Heidelberg ist eigentlich
sehr, sehr gut. Ja, es sind super viel. Hier gibt es ja super viel Angebote, sage ich mal, super viele Hebammen. Aber viele sind auch eben ausgebucht gewesen, sage ich mal.
Ja.
Und deswegen war das super schwierig. Und das war, glaube ich, das allererste, was mir gesagt wurde. Schwangerschaftstest positiv. Du musst dir sofort eine Hebamme suchen. Ich glaube, das war auch das Erste, was ich tatsächlich gemacht habe. Ja, aber ich finde, es ist ein toller Job. Also ich, wie gesagt, ich wüsste nicht, was ich ohne meine Hebamme gemacht hätte. Und du hast jetzt vorhin schon erzählt, du bist jetzt seit 45 Jahren in dem Job.
Ja.
Das ist eine Menge.
Ja.
Da erlebt man ja auch so einiges. Gibt es denn irgendeine was, was du erlebt hast, wo du sagst, wow, das hat mich wirklich geprägt oder das war besonders schön oder also in diesen 45 Jahren war da irgendwie was, wo du so denkst, so genau, das ist der Grund, deswegen mache ich das.
Naja, das kann man nicht auf ein einzelnes Erlebnis oder einen einzelnen Satz festlegen. Also das ist einfach das Gesamtpaket meines Berufes. Also das ist einfach ein wunderschöner Beruf. Natürlich mit allen Seiten. Es ist schön, aber es ist auch anstrengend. Man muss auch nachts kommen Kinder auch. Das heißt, man muss auch nachts arbeiten. Da habe ich oft schon gedacht, Mensch, habe ich wirklich den richtigen Beruf, ne? Wenn die Kinder sich entscheiden, nachts zu kommen. Wochenende, Feiertage, also es ist immer da. Aber für mich hätte ich mir keinen anderen Beruf vorstellen können. Also das ist eine Entscheidung gewesen. Ich war vorher, bevor ich Hebamme wurde, war ich in der Krankenpflege und auch das war schön, aber kein Vergleich zu diesem Beruf, bei dem ich wirklich für Frauen da sein kann, für diese Begleitung von Frauen. Das ist das, was ich mir schon immer vorgestellt habe, schon damals in der Krankenpflegezeit und deshalb habe ich meinen Beruf, meinen Traumberuf gefunden.
Ach, wie schön. Und jetzt hast du ja gesagt, du musst dann auch mal nachts raus oder so. Gibt's denn sowas wie einen Alltag als Hebamme, dass man sagt, okay, da macht man immer das oder das muss ich immer als erstes machen? Gibt's da, wie sieht so ein Alltag aus? Gibt's sowas überhaupt oder ist wahrscheinlich jeder Tag anders?
Du meinst Alltag im Sinne von, wie lebe ich meinen Alltag inmitten all der Dinge, die naja, es ist jetzt inzwischen ja so, dass Hebammen einen Schichtdienst arbeiten, ganz normalen Schichtdienst. Ich arbeite ja nicht freiberuflich in der Geburtshilfe, sondern die meisten Hebammen hier in Heidelberg, ich glaube, es gibt 2 oder 3 Hebammen, die auch noch Hausgeburten begleiten, aber die meisten Hebammen arbeiten eben im Schichtdienst, in den Kliniken. Es gibt auch Hebammen, die gar keine Geburtshilfe mehr machen, sondern nur noch die Begleitung in der Schwangerschaft und im Wochenbett. Das heißt, die sind nur draußen tätig und es gibt auch Hebammen, die sind nur im Kreißsaal. Die machen also nur Geburtshilfe. Das heißt, ich kann als Hebamme wirklich auch gut mir aussuchen, was ist jetzt für mein Leben.
Ja.
Also sprich, vielleicht habe ich Familie, dann will ich vielleicht keinen Schichtdienst arbeiten, sondern nur freiberuflich arbeiten. Oder vielleicht will ich nur freiberuflich arbeiten und mich gar nicht im Angestelltenverhältnis sein, weil freiberufliche Hebammen sind selbstständig.
Ja.
Was Hebammen ganz oft, also alle meine Kolleginnen oder die meisten Kolleginnen beklagen, ist, dass man als Hebamme wenig keinen gut strukturierten Alltag hat. Weil man ist im Schichtdienst. Dann macht man nach dem Schichtdienst noch Hausbesuche, dann macht man abends wieder einen Kurs, gibt man Kurse. Das heißt, ich war alleinerziehend und mein Sohn sagt jetzt, ich meine, jetzt ist er erwachsen, aber der hat damals oft gesagt, wann bist du mal verlässlich zu Hause? Also verlässlich im Sinne von jetzt.
Ja.
Kann er sich darauf verlassen.
Ja.
Ja, aber das sind die Begleiterscheinungen
sozusagen, ja. Du bist auch, oder beziehungsweise meine Mama hast du kennengelernt an den Stilltagen. Stillen ist ja auch so ein Thema, mit dem beschäftigt man sich als Schwangere, als Mutter oder generell, weil es ist ja schon ein großer Teil des Elternseins zu stillen oder für die meisten Frauen oder für viele Frauen. Aber es ist immer noch so ein Thema, was so ein bisschen verpönt ist, wo man nicht so gerne drüber redet, beziehungsweise vor allem Stillen in der Öffentlichkeit. Du beschäftigst dich damit, ja? Kannst du uns dazu irgendwie was sagen? Warum ist es noch so verpönt?
Naja, verpönt, vielleicht ist es sogar das richtige Wort, ich weiß es nicht. Es ist einfach so, dass die Strukturen und die Voraussetzungen für ein entspanntes Stillen für Frauen, gerade in den Städten, wenn sie so unterwegs sind, nicht so richtig gut möglich ist. Also es gibt keine öffentlichen Stillplätze in der Stadt. Die Voraussetzungen sind wirklich schlecht und es ist aber einfach so, dass Stillen einfach eine wichtige Gesundheitsprävention darstellt. Und wir sind der Meinung, als Hebammenverband und auch als stillunterstützende Berufsgruppe, dass es mehr stillfreundliche Kommunen geben sollte. Stillfreundlich heißt einfach, dass es Plätze gibt, wo Frauen sich hin zurückziehen können zum Stillen. Dass diese Plätze, also dass diese Stellen, diese Stillecken auch wirklich gut ausgezeichnet sind, dass Frauen auch wissen, jetzt bin ich in der Stadt und bin einkaufen und jetzt möchte ich aber irgendwie, also jetzt will mein Kind gestillt werden, wohin kann ich mich zurückziehen? Das ist gar nicht so leicht, weil es gibt wenig oder so gut wie keine Kennzeichnung für Stillecken oder Stillrückzugsorte. Es sollte eigentlich eine Bestrebung sein in jeder Kommune, auch für stillende Mütter, wie es die nette Toilette gibt. Jetzt gibt es auch Menstruationsbedarf in Toiletten. Aber es gibt keine wirklich ausgezeichneten Stillrückzugsorte für Frauen. Und da aber das Stillen bei uns, das Stillen in der Öffentlichkeit bei uns in Deutschland gesetzlich noch gar nicht verankert ist. Das heißt, es könnte jetzt zum Beispiel, also stillen in der Öffentlichkeit meine ich jetzt. Mhm. Es könnte jetzt zum Beispiel ein Wirt oder ein Gastwirt oder ein Restaurantbesitzer einer Frau, die jetzt sich gemütlich im Restaurant hinsetzt und stillen will, könnte ihr sozusagen, also sie könnte sie nach rausschicken, weil es ist nicht gesetzlich verbrieft, es ist nicht gesetzlich verankert. Ich denke, das wird heutzutage niemand mehr machen, aber man weiß es nicht. Aber das könnte ein Grund, also es ist ein, sicher ein Grund, warum vielleicht die eine oder andere Frau gar nicht rausgeht und in Ruhe einkauft oder in Ruhe essen geht, weil sie nicht weiß, finde ich einen geeigneten Platz, wenn ich jetzt mein Kind stillen will.
Ja, also sollte man eigentlich überall Schilder anbringen, sagen, hier könnt ihr stillen und jeweils einen Rückzugsort schaffen. Ja, man könnte ein Logo
irgendwo anbringen, ne? Ja. Zum Beispiel jetzt wie hier bei Nibel zum Beispiel, könnte man ein Stilllogo bringen, das, ne, das müsste dann ein allgemein bekanntes Logo sein, wo die Frauen dann wissen, hier gibt's eine Ecke, also nicht nur einfach eine Ecke. Ja. Es gab's mal, ne? Es gab mal irgendwie so Ecken, so Stillecken, die waren dann neben den Toiletten. Ja, das ist
auch nicht angenehm,
kein schöner Ort zum Stillen. Aber so Wickelplätze, wo man gleichzeitig, ne, das Kind wickeln kann und stillen kann. In Dänemark, Holland ist es selbstverständlich. Mhm. Sowas. Das ist unser Ziel bzw. unser Bestreben, dass Heidelberg eine stillfreundliche Kommune wird, wo die Frauen, wenn sie ganz entspannt stillen wollen, auch wirklich wissen, ich finde hier einen Platz.
Gibt's da ein Siegel dafür, für stillfreundliche Kommunen?
Wir haben welche entworfen. Ja, es gibt's. Also es gibt ja auch schon einige stillfreundliche Städte. Es gibt Still-Signes, also so wirklich
Symbole.
Symbole. Ja. Und ich würde sagen, jede Frau, die stillen will, beziehungsweise sie wird dann mit so einem Signet vielleicht auch schon, dieses Logo auch schon in der Schwangerschaft konfrontiert oder sie sieht es dann schon und sie weiß dann auch. Also das sind Entwürfe, die es schon gibt und stillfreundliche Städte, wie zum Beispiel Dresden ist eine stillfreundliche Stadt, Osnabrück, in Thüringen gibt es schon Städte, die wirklich eine stillfreundliche Atmosphäre und auch eine stillfreundliche Kommune sind und da gibt es diese Zeichen und die sind dann auch schon in den Informationsmaterialien, die junge Familien finden. Und das gibt's hier bei uns. Bei uns gibt's eine tolle Familienförderung in Heidelberg. Ja. Aber das ist noch so ein bisschen ein Stiefkind.
Oh je. Dann kann man aber mal aufrufen, sagen, Leute, schaut mal bei euch in eure Unternehmen, wo man dann schöne Stillecke beziehungsweise was Schönes machen kann.
Ja, das wäre, ne, Stillen in der Öffentlichkeit, das sollte einfach ein Thema sein. Und es gibt ja zum Beispiel die Internetseite des Bündnisses Familie, das gibt's ja hier in Heidelberg. Und da könnte man da einfach noch Informationen über Stillen bringen.
Ja. Heidelberg ist ja nicht nur eine familienfreundliche Kommune, sondern auch eine, ja, wie soll ich sagen, baustellenfreundliche Kommune. Wir sind ja heute bei unserem Baustellen-Podcast.
Sehr schön.
Was mich interessieren würde, oder ob ihr im Salem allgemein, ihr habt ja, Salem ist ein Krankenhaus mit nicht nur, ist kein reines Geburtshaus, sondern vor allem ein Krankenhaus, ob es da schon irgendwelche Rückmeldungen gab, zum Thema Baustelle. Du nickst?
Ja, dann nicke ich, weil ich zwar nicht selbst sehr intensiv, also nicht sehr betroffen bin, ich selbst nicht. Wobei ich heute, als ich hierher gefahren bin, habe ich gemerkt, oh, man muss da schon ein bisschen mehr Zeit ankalkulieren. Aber ich weiß es von vielen Kollegen und Kolleginnen, die aus der Dossenheimer Ecke kommen oder Schriesheim oder tatsächlich auch aus Handschuhsheim, die nicht mit dem Fahrrad kommen können und selbst die jammern ein bisschen, aber die mit dem Auto kommen müssen, sind schon am Überlegen, wie viel früher muss ich losfahren, um gut durch die Baustelle durchzukommen, um auch pünktlich bei der Arbeit anzukommen. Das heißt, die Baustelle tangiert schon viele Arbeitnehmer in Salem.
Das kann ich mir vorstellen. Und in dem Krankenhaus, jetzt insbesondere, wenn es ums Kinderkriegen geht, dann hat man es ja auch manchmal eilig. Ich weiß, vom Salem-Krankenhaus ist so ein Parkplatz, wo so ein Storch drauf ist, ne? So ein, für eilige Babys. Oder es gibt mit Sicherheit ja auch Notfälle, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, jetzt unabhängig von den Kindern. Ist das irgendwie ein Thema? Also ich sag mal, die Rettungswegezufahrt aus Richtung Norden, die da eingeliefert wird? Oder?
Ich habe jetzt, vielleicht gibt's das, aber davon habe ich jetzt noch gar nicht so viel gehört. Ich denke, dass da man ja weiß, da es ja öffentlich unbekannt ist, dass es diese Baustelle gibt, sind sicher schon Vorkehrungen getroffen worden, dass für den Fall, dass es einen Notfall gibt oder für den Fall, dass man ganz schnell das Salem erreichen muss, dass da dann irgendwie wirklich entsprechende Wege konzipiert sind. Aber das ist ein Thema, was ich vielleicht gar nicht so eindeutig, also eine Frage, die ich gar nicht so eindeutig beantworten kann, weil es tatsächlich nicht uns in der Geburtshilfe betrifft. Da ist es jetzt noch nicht passiert. Wir haben auch noch kein Kind auf dem Storchenparkplatz oder vorm Haus gekriegt. Also kam wir schon, das kam immer mal wieder vor. Aber jetzt nicht in dem Falle Behinderungen durch die Baustelle.
Aber gibt es tatsächlich, dass Kinder vorm Krankenhaus auf die Welt kommen?
Ja, das gibt es immer mal wieder oder im Aufzug. Ich habe damals in Berlin, ich habe die Ausbildung in Berlin gemacht, 1978, und da hat meine Frau, die hat es einfach nicht mehr geschafft in den Kreißsaal rein. Der Kreißsaal war ebenerdig, das war eine große, neue, moderne Klinik, und die ist vor dem Kreißsaalfenster in die Hocke und hat da ihr Kind gekriegt, weil sie es nicht mehr geschafft hat. Das war allerdings schon das vierte oder fünfte Kind, die kommen ja manchmal auch ein bisschen schneller. Aber das gibt's auch im Saarland, dass mal ein Kind auch im Auto vor der Tür.
Mann. Ja gut, man macht sich klar. Ich erinnere mich nur an endlose Runden im Winter, die wir um Salem gedreht sind.
Ja, genau. Ja, natürlich, das ist die andere Seite. Ne? Es gibt die wirklich Stunden auf ihr Kind warten müssen, beziehungsweise arbeiten müssen. Und es gibt die, wo es dann auch tatsächlich mal ein bisschen schneller geht. Ich meine, das zeigt ja, diese schnellen Geburten zeigen ja eigentlich mir, also ich sag dann auch immer wieder, Leute, ja, das zeigt, dass man eigentlich nicht immer eine Hebamme oder einen Arzt oder eine Medizin braucht, um ein Kind zu kriegen. Kinder kommen, schlüpfen auch ganz normal. In der Natur ist es eigentlich so vorgesehen, dass der Körper und das Kind, also die Mutter, der Körper der Mutter, das Kind eigentlich gut zusammenarbeiten und wissen, wie es geht.
Ja.
Eigentlich, ja. Aber natürlich sollte das nicht die Regel sein, aber das kann einem immer mal wieder so ein bisschen zeigen, ja, es kann auch so gehen. Mhm. Man muss da nicht in Panik verfallen.
Mhm. Ja, ja, ja.
Das habe ich sie abgelenkt, gell?
Bitte?
Jetzt habe ich sie
abgelenkt. Nein, alles überhaupt gar nicht.
Jetzt bin ich von der Baustelle weggekommen.
Nein, es ist ja auch richtig so, dass wir wieder auf Hanschesheim so ein bisschen zurückkommen, weil das Salem als Hanschesheimer Krankenhaus, wir sagen ja immer, der Podcast oder Hanschesheim begleitet uns von der Geburt bis in den Tod. Jetzt hatten wir ja schon den Herrn Zeppich da, aber jetzt ist ja auch schön, dass wir sozusagen jemanden da haben, der sich um die Geburt kümmert. Und ich finde, das Salem hat ja auch ein ganz tolles Geburtshaus, sage ich mal, dieser Anbau hinten.
Ne? Die Villamenge.
Ja. 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 Das ist ja auch schon was Besonderes, oder?
Das ist was Besonderes. Das ist mein Haupttätigkeitsfeld jetzt, weil ich bin jetzt 67 und ich mache jetzt keine aktive Geburtshilfe mehr, sondern mein Hauptpart ist jetzt die Stillberatung und Begleitung nach der Geburt, und das mache ich nur in der Villa. Mhm. Und Villa stimmt wirklich. Es ist eine Villa. Es sind wunderschöne Zimmer, wunderschöne Räume. Es hat überhaupt keinen Krankenhauscharakter, sondern es ist wirklich wie so ein Hotel. Und wenn die Leute durchgehen oder auch kommen, sagen die, oh, das ist ja wie im Hotel. Und das ist schon toll. Das ist was ganz Besonderes und gleichzeitig aber auch selbstverständlich, ne? Dass die Leute nach der Geburt sich wohlfühlen sollen. Die Familien sollen da die ersten 2-3 Tage nach der Geburt sich erholen und sich gut fühlen, gut für sich sorgen können.
Ja, also ich muss sagen, ich habe selbst auch das miterlebt und kann das bestätigen. Also
Sie waren da auch.
Also ich bin selbst im Salem geboren. Aha. Da gab es aber, also die Villamenge gab es wahrscheinlich schon, aber noch nicht als Geburtshaus.
Da war es noch eine Verwaltung.
Genau. Meine Kinder aber sind im Salem auf die Welt gekommen und da habe ich die Villamenge erlebt. Und ich fand es auch sehr schön, dass man da auch als Vater die Möglichkeit hat, mit in so einem Familienzimmer zu schlafen, wenn gerade eins frei ist.
Ja,
ne?
Ja, genau. Also, und das ist eigentlich auch selbstverständlich. Also wir versuchen es immer möglich zu machen. Es gibt ganz, ganz selten mal einen Fall, wo es dann nicht geht, weil sich vielleicht gerade 8 oder 10 Kinder verabredet haben auf einen Tag und eine Nacht. Und wenn dann so viele Kinder auf einmal kommen und die Zimmer alle belegt sind, geht's vielleicht mal nicht. Aber im Großen und Ganzen geht's immer, dass die Väter. Und jetzt zum Beispiel haben wir gerade eine ganze Familie da. Also wir haben auch Familienzimmer im wörtlichsten Sinne des Wortes. Eine Familie, also das ältere Kind, der ist jetzt schon 7. Und der kommt dann mittags nach der Schule und dann haben die ihr Zimmer, der hat da so ein Reisebett und dann ist die ganze Familie da.
Ach, schön.
Ja, ja, doch, immer mal wieder. Ne? Manchmal sind es auch kleinere, 2-3-Jährige erst. Da ist dann manchmal ein bisschen Unruhe. Aber auch das ist möglich, dass ganze Familien, also sprich auch schon mit den älteren Kindern bei uns, übernachten.
Jetzt hast du gesagt, du wohnst selbst nicht in Hanschesheim, hast du aber trotzdem irgendwie eine Beziehung zu Hanschesheim, dass du sagst, ich bleib gerne nach Feierabend hier oder komm gerne auch mal in meiner Freizeit hierher?
Ja, natürlich. Also jetzt im Winter nicht ganz so sehr, aber im Sommer. Und ich meine, ich habe hier viele Jahre. Also ich lebe jetzt in Heidelberg 25 Jahre, also ich lebe in der Südstadt. Aber ich habe 23 Jahre freiberuflich gearbeitet, neben meiner Kliniktätigkeit, in der Nachbetreuung, also in der Nachsorge. Ich finde das Wort nicht so gut, Nachbetreuung finde ich schöner. Und da habe ich viele Frauen hier in Hanschusheim betreut. Und natürlich ist es schön, dann zu, ne, danach dann noch irgendwo ein Käffchen zu trinken und nochmal so ein bisschen von der, also an diesem Platz da zu sitzen, wo dieses Bücherregal ist. Also Hanschusheim hat schon wirklich schöne Ecken, diese vielen Gässchen, die es da so gibt. Ich mag Hanschusheim, doch, ja. Aber jetzt im Winter sehe ich wenig Anlass, hier Kaffee zu trinken. Aber im Sommer wird es auf jeden Fall öfter wieder passieren.
Schön.
Ja.
Ja.
Dass man auch noch Hanschusheim, oftmals ist ja so, wenn man irgendwo eine Stadt beruflich verbindet, dass man dann sagt, nee, da will ich eigentlich privat nichts mehr zu tun haben.
Ach so.
Aber das ist bei dir nicht so, das freut
mich
sehr.
Nein, überhaupt nicht. Nee, das ist eine schöne Ecke hier und ich bin viel mit dem Fahrrad oder eigentlich nur mit dem Fahrrad unterwegs. Und da genieße ich das auch, einfach wirklich so zwischendurch hier durch Hanschusheim durchzufahren. Manchmal fahre ich dann auch noch weiter durch die Felder bis nach Dossenheim. Das ist einfach eine schöne Ecke und es hat schon so ein bisschen was Bergstraßen. Artiges hier und
ja.
Unsere Zeit neigt sich langsam dem Ende zu, Karin. Und am Schluss gibt es ja immer noch so eine kleine Bonusfrage für unsere Gäste.
Aha.
Und zwar,
ich bin gespannt.
Es gab früher einen Ort, wo die meisten älteren Hanschusheimer geboren worden sind. Es gab nämlich früher mal ein reines Geburtshaus in Hanschusheim. Kennst du das denn?
Nein, das sagt mir gar nichts. Hier gab es ein reines Geburtshaus?
Ja.
Das sagt mir jetzt nichts. Diese Frage kann ich dir jetzt leider nicht beantworten, aber ich bin gespannt, auf was
das,
du jetzt...
Eleonorenhaus in der Mühltalstraße.
Ach, ich habe davon gehört. Doch, du hast recht. Das ist ganz, ganz oben am Berg, ne?
Also ganz oben, das ist hinter der Kinderspielstraße, kommt ja dann der Teich und dann noch ein Stück hoch auf der linken Seite. Das wurde, ich sag mal, mehr oder weniger abgerissen. Ein Teil der Fassade ist noch erhalten geblieben und da sind jetzt Privatwohnungen und Häuser gebaut worden. Und das ist so... Das Geburtshaus der alten Hanschusheimer.
Mensch, toll. Jetzt, wo du das so sagst, fällt mir ein, ich glaube, ich war da sogar mal oben. Da war das noch nicht so bebaut. Also das ist schon 25 Jahre her. Eleonorenhaus hieß das.
Ja, genau. Und diese Baustelle, das war auch eine riesige Baustelle in der Mühltalstraße, als das gemacht wurde, mit Umleitungsverkehr und so weiter.
Ja.
Also ich finde, das Gelände ist jetzt ganz schön geworden. Man hat leider nichts mehr von dem Geburtshaus. Ich weiß nicht, ob da noch eine Infotafel angebracht ist, aber das war so der...
Ah ja.
Der Vorläufer der Villa Menger, kann man sagen.
Ja, natürlich, klar, weil die Villa ist auch ein altes Haus. Es ist ja auch wirklich ein Denkmalschutz.
Ja.
Das war auch bei den Umbaumaßnahmen gar nicht so einfach.
Ja.
Ja, schön.
Schön.
Vielen Dank, dass Sie... Jetzt habe ich auch noch was dazugelernt.
Super.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir wieder mit unserem alten Spruch. Fahr nicht fort, kauf am Ort. Und vielen Dank, dass du da warst, Karin.
Ciao.
Gerne.
Tschüss.
Ciao.
Feierabend.